Doppelblick. Streitfragen aus christlicher und humanistischer Perspektive. Es diskutieren der Physiker Helmut Fink und der Theologe Frank Vogelsang.
Hallo Helmut.
Hallo Frank.
Helmut, welches Buch hast du heute für unsere Diskussion mitgebracht?
Ich habe mitgebracht einen Klassiker von David Hume, die Dialoge über natürliche Religion. Damit sind wir im 18. Jahrhundert, philosophisch spannende Zeit, Zeit der Aufklärung. David Hume ist ja aus der Erkenntnistheorie bekannt als Empirist, also als einer, der sagt, wenn man was über die Welt lernen will, muss man die Welt anschauen. Er ist auch bekannt als Skeptiker, im Grunde gegen jede Art von Dogmatismus. Und in der Religionsphilosophie gilt er als Deist. Das war damals in. Der Deismus hat ja behauptet, Gott hat die Welt zwar geschaffen, überlässt sie dann aber sich selbst. Also man kann nicht Wunder oder Durchbrechungen der Naturgesetze feststellen. Es läuft alles so ab, dass wir es mit Vernunft erforschen können. Und vor diesem Vernunfthintergrund gab es dann damals das Konzept der sogenannten natürlichen Religion. Und damit setzt sich Hume auseinander. Und die Grundfrage ist, kann man aus dem Bau der Welt, es ist alles zweckhaft eingerichtet, kann man denn daraus etwas ableiten über die Eigenschaften Gottes? Und ja, also die Motivation damals war eben, dass man schon erkannt hat, in unterschiedlichen Kulturkreisen gibt es unterschiedliche historische Überlieferungen und von diesen Spezialitäten wollte man absehen und eben fragen nach dem, was alle Menschen verbinden kann in der Gotteserkenntnis. Und da hat man eben nicht auf Offenbarungsbehauptungen geschaut, sondern tatsächlich auf die Natur. Und nun setzt sich Hume damit auseinander in Dialogform. Das macht die Sache ganz spannend. Das ist ja eine Art von philosophischen Texten, die also sowohl bei Platon, aber auch später noch sehr einflussreich war, die galileischen Dialoge etwa. Und so ist es bei Hume also auch. Es sind drei Dialogpartner. Kleantes, der vertritt die natürliche Religion, dann Philo, das ist der Skeptiker, der Zweifler und dann gibt es noch den Demea, der hängt einer ja traditionellen Überzeugung an bezüglich Gott. Und nun kann man sagen, naja, das ist ja ganz spannend, das hätte doch auch die Leute damals interessieren müssen. Aber tatsächlich ist die Dosis an skeptischen Argumenten so, dass es damals klug war, das nicht zu veröffentlichen. Freunde haben David Hume davon auch abgeraten, wegen des Einflusses der Kirchen. Er hätte sich damit unmöglich gemacht. Und das Werk ist dann tatsächlich erst nach seinem Tod veröffentlicht worden, 1779. Hume hat ja 1711 bis 1776 gelebt und er hat testamentarisch verfügt, dass sein Verleger das veröffentlichen soll. Der hat es dann aber nicht gemacht und dann war es letztlich Humes Neffe, der die Rechte dann bekommen hat und dann hat also dieses Werk die Welt erblickt und war damals ausgesprochen einflussreich. Ich will nochmal die Grundstruktur der Argumentation zusammenfassen. Also man kann sagen, der Bau der Welt lässt sich vergleichen mit einer Uhr oder mit einem Haus, beides sehr zweckhaft strukturiert. Und bei der Uhr, da sieht man natürlich, na, da muss es einen Uhrmacher geben. Und beim Haus sagt man, da muss es einen Architekten geben, das entsteht ja nicht zufällig. Und das Argument ist dann eben, naja, aus ähnlichen Wirkungen können wir auf ähnliche Ursachen schließen. Und die Ähnlichkeit der Wirkungen besteht eben in der Strukturiertheit und in der Zweckhaftigkeit. Also sind die ähnlichen Ursachen, da muss es einen Urheber geben. Und das sind bei den menschlichen Produkten natürlich planend vorgehende, kompetente Menschen. Und bei der Welt als Ganzes ist es ein entsprechend planend vorgehender, superkompetenter Gott. Wie hätte er sonst so was Großartiges wie die Welt schaffen können? Okay. Und naja, das wird nun in verschiedenen Argumenten verhandelt. Der Traditionalist Demea wirft diese Argumentation vor, dass das sehr anthropomorph gedacht ist, denn es sind ja menschliche Verhältnisse, von denen man ausgeht und von denen man dann auf Gott schließen will. Da sagt er, nein, Gott ist viel größer, mit solchen Analogien kommen wir nicht weiter. Und dann gibt es natürlich den Gegenvorwurf, der da besagt, was der Demea da betreibt, das ist ja letztlich Mystizismus. Wir wollen die Dinge ja mit Vernunft erschließen und verstehen. Und Demea meint, das geht gar nicht. Und aber dann, wie soll man dann zu einer Gotteserkenntnis kommen? Also dann sozusagen der Gegenvorwurf des Mystizismus. Okay, und dann kann man eben diskutieren, ob aus diesen menschlichen Verhältnissen tatsächlich geschlossen werden kann auf Eigenschaften Gottes. Das wird von Philo natürlich in Zweifel gezogen, weil die Eigenschaften Gottes ja eben ganz anders sind als menschliche Eigenschaften. Es wird ja immer behauptet, dass ja Gott unendliche Fähigkeiten hätte, das haben die Menschen ja nicht, und dass er unfehlbar sei, das sind die Menschen offensichtlich nicht, und dass er eine Einheit des Ganzen darstelle, das kann man daraus auch nicht erschließen, denn bei Menschen ist es ja so, dass gute Produkte arbeitsteilig entstehen. Da könnte man ja fragen, wieso ist es in der Götterwelt nicht genauso? In der Antike gab es ja also eine Vielgötterei. Also letztlich diese Schlussfolgerungen, die sind überhaupt nicht zwingend. Und Philo führt dann außerdem aus, dass man in Alternativen denken kann, dass es ganz andere Szenarien geben könne, dass man nicht dieses Handwerkermodell Gottes bringen muss, sondern dass ja, Gott vielleicht eine Weltseele innerhalb eines zweckhaft eingerichteten Universums sein könne. Oder dass das Modell von Zeugung und Wachstum vielleicht das geeignete sei. Nicht so sehr Vernunft und Absicht, oder dass überhaupt in der Natur eben von selber aus Chaos auch Ordnung entstehen könne. Und da muss ich sagen, das ist insofern spannend, als das ja in Unkenntnis der Evolutionstheorie geschrieben war. Das war 100 Jahre vor Darwin. Und die Argumente deuten aber schon darauf hin, dass die Natur vielleicht sich aus sich selbst erklären lässt. Und das hat ja später noch natürlich einen großen Einfluss bekommen. Heute würde ich sagen, haben wir ein evolutionäres Weltbild. Und Hume ringt eben damit und macht die skeptischen Positionen stark. So, und jetzt ist vor diesem historischen Hintergrund wäre jetzt meine Frage an dich: Wie ordnest du das ein in der heutigen Theologie? Ich meine, die Welt ist immer noch toll strukturiert und es gibt ja immer noch Kreise, die sagen, aus dem Anschauen der Welt können wir was über Gott lernen. Wie siehst du das denn heute?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einführung. Tatsächlich ist der Text von Hume ein Text des 18. Jahrhunderts. Das hast du gerade ja auch ausgeführt. Es ist die Zeit der Aufklärung, einer Zeit, die unglaublich optimistisch auf das Vernunftvermögen schaute. In gewisser Weise kann man ja sagen, ist auch die Vernunft, wenn man so will, eine Erfindung jener Zeit, also auch des 17., aber des 18. Jahrhunderts. Das heißt, die Vorstellung, es gäbe etwas im Menschen, eine Fähigkeit, eine Potenz, die es ihm ermögliche, die Welt, sich selbst und dann eben auch Gott angemessen zu erkennen. Und diese Vorstellung ist halt eben sehr, sehr stark gewesen. Und tatsächlich gab es ja unglaubliche Fortschritte mit Hilfe der Vernunft. Wenn wir uns unseren Trailer anschauen, den wir zu Anfang immer spielen lassen, dann ist es so, dass wir über Gott streiten, aber beide die Vernunft hochhalten. Das heißt, da ist etwas in Gang gesetzt worden, was man Aufklärung nennt, was und für uns heute auch gültig ist. Die große Frage ist, wie das mit dem Vermögen in Anführungsstrichen der Vernunft ist. Also gibt es so eine Entität, so eine Größe, so eine in sich geschlossene, sich selbst durchleuchtende, sich selbst klare Größe. Und da bin ich sehr skeptisch, ist auch die aktuelle Philosophie sehr skeptisch und ist auch die aktuelle Theologie sehr skeptisch. Also wir haben eine Menge von Relativierung erlebt. Evolutionstheorie ist nur eine, die du gerade genannt hast. Es gibt viele andere mehr, die zeigen, es gibt wohl eben, es gibt das Vermögen, aufklärerisch zu denken, kritisch zu denken und auch sich dem Ideal der Vernunft anzunähern. Aber es gibt nicht einfach die Vernunft als ein Vermögen, das wir anwenden und dann zu klaren Erkenntnissen kommen. Und insofern bin ich auch mit dem Text von Hume, finde ich ihn ambivalent. Ich finde ihn historisch herausragend, weil er eben in besonderer Weise und auch sehr konsequent genau diesen Anspruch erhebt, was können wir mit Vernunftgründen beschreiben? Und er ist auch sich selbst gegenüber kritisch. Also er versucht nicht eine Position zu verteidigen und Argumente anzuführen, die erkennbar strategisch ausgerichtet sind, sondern er versucht schon tatsächlich die Vernunft in ihren Möglichkeiten ernst zu nehmen. Und das auch, deswegen ist der Skeptizismus letztlich auch ziemlich deutlich zu spüren in dem Buch. Ja, wie ich das, also ich denke, dass wir in einer anderen Zeit leben, dass wir heute anders über Gott, Welt und auch uns nachdenken, dass wir aber nicht lassen sollten von diesem Anspruch, der auch in Hume deutlich wird. Das würde ich schon sagen, aber eben, ich habe keinen Optimismus und ich glaube auch, dass es gute theologische Argumente gibt, warum wir vielleicht nicht mit Vernunftvermögen zu Gott finden können.
Ja, also ich würde es ein bisschen anders akzentuieren. Zunächst mal tatsächlich, der Text war historisch sehr einflussreich, denn er hat Türen geöffnet, auch für nachfolgende Autoren, klarerweise. Ich sehe das Veraltete des Textes hauptsächlich darin, dass die Existenz Gottes gar nicht in Frage gestellt wird. Das war eben der Deismus der Frühaufklärung. Es geht in diesem Diskurs bei Hume um die Eigenschaften Gottes, letztlich nicht um die Existenz Gottes. So radikal ist er dann auch wieder nicht. Und okay, das würde ich heute in der Tat anders sehen. Aber nochmal, was die Fähigkeit der Vernunft angeht, welche Rolle spielt denn aus deiner Sicht in der heutigen Theologie das Anschauen der Welt? Das ist ja der entscheidende Punkt bei der natürlichen Theologie. Also wir lernen etwas über die Welt, über den Kosmos, und dann soll das in Verbindung gebracht werden mit Eigenschaften Gottes. Wenn man das für unzeitgemäß hält oder für überholt, dann könnte man ja sagen, naja, der Mensch ist aber Teil der Natur. Und die Evolution erklärt uns auch, welche Rolle der Mensch spielt und wie er entstanden ist. Und wenn man gar keinen Bezug sehen will zwischen Welt und Eigenschaften Gottes, dann könnte man ja sagen, na, dann geht uns die Gottesidee sowieso nichts an. Denn wir leben ja in der Welt und wir gehen mit der Welt um. Also dann verlierst du sozusagen jeden Bezug auf Göttliches, oder?
Oder tatsächlich würde ich eine andere Antwort suchen. Ich glaube, dass die Begründung für einen anderen Weg oder für eine andere Einschätzung nicht so sehr in unserem zeitgenössischen Denken liegt, wie ich es gerade ausgeführt habe, was ein bisschen skeptischer gegenüber der Vernunft ist als das 18. Jahrhundert, sondern vielmehr auch in den Grundlagen und biblischen Grundlagen der christlichen Religion. Ich argumentiere ja jetzt über Religion als Christ und versuche das darzustellen. Und in der christlichen Botschaft gibt es eine ganz eigentümliche Verwerfung, nämlich die, dass Gottes Sohn, Gott, am Kreuz gestorben ist. Jetzt sprichst du von der Ordnung der Welt und sagst, na ja, ist denn nicht die Ordnung der Welt, führt die nicht dazu, dass man einen Gott annehmen muss, der diese oder jene Eigenschaften hat? Also das durchbricht, also die christliche Botschaft durchbricht das komplett, weil wenn man so dächte und wenn die christlichen Autoren des ersten Jahrhunderts so gedacht hätten, dann hätten sie niemals das Kreuz so betont. Das heißt, dass Gott am Kreuz stirbt, durchbricht alle Ordnung und durchbricht auch die Ordnung von Gott und Welt und dergleichen mehr. Also das ist eigentlich eine Absurdität. Und es gibt nicht wenige Theologen, die auch in der Tradition von Kierkegaard und anderen stehen, die genau dieses immer wieder betonen. Das heißt, eine Vorstellung, man könne die Welt wie einen Kristall klar und durchsichtig beschreiben und daraus dann auch ein Gottesbild ableiten, das halte ich für schwierig. Jetzt will ich aber noch eines sagen. Ich glaube andererseits auch nicht an den reinen Mystizismus. Das wird ja auch dem eher vorgeworfen. Das sei ja dann reiner Mystizismus und man wisse ja gar nichts mehr über Gott. So ist es auch nicht. Also das Doppelgebot der Liebe gilt. Es gilt die Hingabe. Es gilt die Botschaft, dass Gott sich für den Menschen Mensch geworden ist. Das heißt, dass Gott selber seine Menschwerdung als Erlösungstat auch sieht. Das sind natürlich sehr weitreichende Aussagen über Gott, aber sie leiten sich nicht aus einer Ordnung ab, sondern aus einer Geschichte.
Ja, also ich vertrete natürlich auch nicht, dass man aus der Ordnung der Welt etwas über Gott lernen könne, zumal wir heute ja eine ausgearbeitete Evolutionsbiologie und auch verallgemeinerte Evolutionstheorie
Ja,
haben und
genau.
auch etwas über Selbstorganisationsmöglichkeiten der Materie wissen. Also insofern kann man, glaube ich, ja, die Entwicklung der Materie mit allen Potentialitäten und mit der Fähigkeit, Geist hervorzubringen in Lebewesen, eigentlich naturalistisch nachvollziehen. Und dabei kommt Gott nicht vor. Also da bin ich natürlich voll auf der skeptischen Seite, wie sie bei David Hume bereits dargestellt wird. So, jetzt redest du aber von was anderem, nämlich von der christlichen Botschaft, die sich an Jesus festmacht. Wie fügt sich das denn in die Naturgesetzlichkeit der Welt ein? Musst du nicht ein Wunder behaupten? Das hätte auch einen Bezug zu David Hume. In einer anderen Schrift hat er sich historisch sehr prominent mit dem Thema Wunder auseinandergesetzt und mit der Frage, was uns denn glauben lassen soll, dass die Durchbrechung der Naturgesetze an irgendwelchen Stellen glaubhafter ist, wenn Leute das denn schildern, als davon auszugehen, dass auf dem Wege dieser Schilderung einfach Irrtümer und Verzerrungen menschlicher Art vorgekommen sind und es diese Wunder eben einfach nicht gibt. Auferstehung wäre doch wohl ein Wunder, oder?
Auferstehung ist ein Wunder, ja, das will ich schon behaupten. Mit den Wundern ist das aber so eine Sache. Also man könnte ja meinen, und ich sage mal, das steckt ja auch in dieser polemischen Frage, die du gerade gestellt hast, und auch in der Polemik gegenüber Wundern, könnte man ja meinen, also die Christen behaupten sozusagen so eine Art zweigeteilte Welt oder eine Welt aus zwei Substanzen. Die eine ist naturgeregelt und von Naturgesetzen bestimmt, und dann gibt es noch als Prise obendrauf, wie so Gewürze, noch die Wunder. Und da passiert hier mal ein Wunder und da mal ein Wunder. Tatsächlich ist das aber anders zu verstehen. Die Wunder durchbrechen nicht eine Ordnung, die Wunder stellen die ganze Ordnung in Frage. Also sie sind viel radikaler. Die Menschwerdung Gottes stellt die Ordnung in Frage. Und damit ist aber die Ordnung nicht obsolet. Das ist das Komische. Also dieses weltstürzende Wunder, dass Gott Mensch wird, hebt die Naturgesetze nicht auf, denn sonst könnten wir ja nicht mit ihnen leben und sie berechnen und Technik und dergleichen machen. Aber es klammert sie ein. Es sagt sozusagen, okay, das ist jetzt diese Welt, die kann man so sehen, aber noch grundlegender als diese naturwissenschaftlich beschriebene Welt ist die Welt, die durch das Wunder beschrieben wird. Also das heißt, das Wunder ist nicht sozusagen, alles geht normal seinen Gang und dann plöps kommt ein Wunder und dann geht es wieder alles normal seinen Gang, sondern das Wunder ist das, was die Welt im Ganzen und auch die Naturgesetze, alle Naturgesetze, noch einmal einklammert und in Frage stellt.
Also das, sorry, das verstehe ich nicht. Das klingt für mich wie bloße Rhetorik. Von welcher Ordnung reden wir denn? Wir reden von der naturgesetzlichen Ordnung der Welt. Und stellst du die jetzt in Frage oder nicht? Also wenn du sagst, die Naturgesetze gelten, ja gut, aber was soll es dann bedeuten, dass die irgendwie eingeklammert werden oder so? Also das klingt so, als ob du sozusagen ganz von Anfang an irgendwie a priori einen anderen Zugang wählst, der aber das, was wir über die Welt erfahren können, dann doch wieder nicht in Frage stellen will, denn sonst wäre es ja widerlegbar. Also, welchen Status hat diese Behauptung dann? Geht's um was empirisch Greifbares oder nicht?
Ja, es geht nicht um etwas empirisch Greifbares. Also wenn es empirisch greifbar wäre, dann wäre es sozusagen wiederum Teil der, und dann hätte ja der Empiriker Hume und so weiter, könnte man das genau dort einbauen,
Ja.
um auf unseren Text nochmal zurückzukommen. Dann, also das wäre Teil dieses empiristischen und aufklärerischen Denkens. Nun ist es aber so, dass dieses empiristische und aufklärerische Denken und die Anwendung von Naturgesetzen nicht dazu führt, dass wir keine Fragen mehr haben. Es gibt einen ganz breiten Strom der Philosophie. Das geht über Wittgenstein, Heidegger und so weiter und so weiter. Da kann man ganz viele benennen, auch zeitgenössische Autoren, die sehr deutlich zum Ausdruck bringen, dass die naturwissenschaftliche Beschreibung der Welt eine gute, eine hilfreiche, eine weitführende, aber nicht eine umfassende Antwort ist. Also Wittgenstein, wenn ich alle Fragen der Welt wissenschaftlich beantwortet habe, blieben die Grundfragen meines Lebens noch ungeklärt. Das heißt, es ist eine philosophische, keine theologische, sondern eine philosophische Einsicht in die Mächtigkeit naturwissenschaftlicher Beschreibung, aber gleichzeitig auch in der Relativität dieser naturwissenschaftlichen Beschreibung. Und genau so würde ich das deuten. Das heißt, natürlich werde ich, wenn ich im Alltag mich bewege, wenn ich versuche, naturwissenschaftliche Erkenntnisse nachzuvollziehen, mich immer diesen Gesetzen, diesen Regeln und auch den entsprechenden Argumentationen bedienen. Aber wenn es darum geht zu fragen, was ist der Sinn meines Lebens, dann gucke ich nicht in die Kosmologie.
Also mit Relativität, willst du nicht in Zweifel ziehen, dass man die Gültigkeit der Naturgesetze empirisch prüfen kann? Das ist ja nicht einfach eine Meinung, ja? Also
Ja, genau.
heutzutage wird ja immer allerlei relativiert. Aber in diesem Sinne soll die Gültigkeit naturwissenschaftlicher Beschreibungen wohl nicht relativiert werden. Ich denke auch
Nein,
von dir nicht,
nein.
sondern du willst sagen, dass es noch andere Fragen gibt, die den Menschen beschäftigen und auf die die Naturwissenschaft aufgrund ihrer Methodik und ihres Inhalts keine Antwort geben
Genau,
kann.
ganz genau.
Ja,
Die
aber.
Naturwissenschaft, die Erkenntnis sagt nicht, dass die Welt an sich ist, sondern die Naturwissenschaft sagt, was die Welt ist unter den Prämissen naturwissenschaftlichen Erkennens, was wieder
Ja,
Methoden voraussetzt. Jetzt ist,
schön.
kann man behaupten, diese Methoden sind das letztgültige Beschrei die letztgültige Beschreibung der Welt, und das würde ich halt in Frage stellen.
Ja, was heißt letztgültig? Also letztlich geht es dann um Fragen der menschlichen Lebensführung, seien es ethische Fragen, seien es Fragen der Sinnfindung, des Lebensgefühls, des Umgangs mit Mitmenschen und so weiter. So, das findet aber alles in dieser Welt statt. Also, ich meine, dann ist eben die Frage, worüber wir reden wollen. Man kann auch über Fragen der Ethik reden, dann muss man über Maximen und über Ziele und so weiter reden. Aber so zu tun, als ob das gewissermaßen eine andere, also eine inhaltlich andere Domäne aufmachen würde, das finde ich sehr irreführend. Also
Naja,
letztlich, also wir
also
leben
es
einfach
geht.
in einer Welt, die naturgesetzlich verständlich ist, und das gilt auch für alle Vorgänge, an die man dann noch ethische oder Sinnfragen stellen kann.
Jetzt würde ich mal einen ähnlichen Übertrag machen wie in dem Text von Hume, den wir jetzt unserer Diskussion zugrunde legen. Der bringt ja die Argumente der Physikotheologie. Also das heißt, die Welt ist schön geordnet, das was es beschrieben, und daraus kann man ableiten, es gibt einen Schöpfer, der genau diese Ordnung auch nutzt. So, und diese Aussage relativiert Hume, kritisiert Hume, indem er sagt, nein, wir können nicht aus dieser Ordnung einen Schöpfer ableiten, der diese Ordnung auch entsprechend gemacht hat. Also wir können nicht auf Gott schließen. Und ich glaube auch, dass eben wir nicht aufgrund der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse einfach auf die Welt schließen können. Das heißt, wir haben bestimmte Zusammenhänge, die wir erkennen, und bestimmte Zusammenhänge, die wir nutzen in der bestimmten Relation unserer naturwissenschaftlichen Erkenntnis. Aber es bleibt einiges erstaunlich außen vor. Nehmen wir mal die von dir genannte, etwas despektierlich beschriebene Moral oder Wertorientierung, die sagen, ja, die Menschen haben dann auch so eine Wertorientierung. Im Grunde genommen wäre die Wertorientierung aus der Evolutionstheorie komplett depotenziert. Das heißt, wir haben eigentlich gar keinen Wert. Es gibt sie nicht. Es gibt naturwissenschaftliche Prozesse, die lassen sich evolutionär beschreiben. Und die Menschen mögen gerne denken, es gäbe Werte, es gibt sie aber nicht. Also aus naturwissenschaftlicher Sicht sind die Werte inexistent. Sie sind sozusagen eine, wie auch immer, geartete Überbaugeschichte einer bestimmten Spezies in ihrer Entwicklung. Nein, die Werte sind, da glaube ich, bist du gar nicht anders gestimmt als ich, die Werte sind entscheidend für uns Menschen, und sie sagen auch etwas über diese Welt. Ob die Welt nun diese Werte ernst nimmt oder nicht ernst nimmt. So, wenn das so ist, dann sind die Werte irgendwie ein bisschen außerhalb der naturwissenschaftlichen Beschreibung. Das ist daraus, worauf ich hinaus will.
Ja, das ist aber jetzt wirklich irreführend. Also, denn in der Tat findet man Werte und moralische Maximen nicht in der Natur. Man kann sie nicht direkt
Genau.
aus den Beobachtungen der Natur ableiten. Das wäre ein naturalistischer Fehlschluss. Das kann man auch von
Genau.
David Hume lernen, von anderen Schriften von ihm.
Ja.
Aber ich meine, was heißt gibt es? Ja, also natürlich spielt es für unser Zusammenleben eine Rolle, und wir müssen uns diskursiv verständigen, welches Verhalten wir in welchen Situationen für angemessen halten und welches nicht. Und dann ist der Inhalt dieses Diskurses natürlich ein anderer, als wenn wir nur über die Gültigkeit von Naturgesetzen und deren Bestätigung reden. Das ist schon wahr. Das ist gewissermaßen ein anderes Thema. Aber es verlässt ja nicht jetzt ontologisch diese Welt. Und
Ja.
ich denke, man braucht dazu auch nicht wirklich Gottesvorstellungen. Übrigens, in Humes Text ist es so, dass im Schlusskapitel, als der Demeter dann den Diskurs schon verlassen hat, weil ihm das alles gegen den Strich geht, es zu einer gewissen Verständigung kommt, zwischen Kleanthes und Philo, also zwischen dem, Vertreter der natürlichen Religion und dem Skeptiker. Und die sind sich insbesondere einig, dass gewisse Arten von Religion sozusagen lebensweltlich hilfreich und dem Zusammenleben dienlich sein können. Und sie grenzen sich dann beide durchaus im Konsens ab, gegen Frömmelei und gegen Heuchelei, was bezogen wird auf damalige Vertreter der Kirche. Also gut, da kannst du sagen, ja, du bist auch für eine andere Art von Theologie und von Kirche in der Gesellschaft, als es im 18. Jahrhundert der Fall war. Also das schon. Aber auch aus diesen Moralbetrachtungen folgt eben nicht, dass man eine Gottesvorstellung braucht.
Ja, völlig richtig. Das war auch nicht mein Argument. Mein Argument war ein kritisches, also ähnlich wie Hume eben kritische Argumente genannt hat. Also diese skeptische Haltung. Die skeptische Haltung habe ich aber nun angewendet auf die naturwissenschaftliche Beschreibung der Welt. Auch diese naturwissenschaftliche Beschreibung der Welt ist nicht sakrosankt und einfach das Nonplusultra, sondern muss sozusagen immer auch wieder relativiert werden können. Und das ist gerade die Folge der Aufklärung, von der ich ja auch anfangs sagte, dass sie uns nach wie vor auch ein Standard sein sollte. Genau, wenn wir aber die naturwissenschaftliche Beschreibung der Welt relativieren, müssen wir sie daraufhin relativieren, dass wir erkennen, dass es für uns maßgebliche Vorgaben gibt, wie zum Beispiel Werte, moralische Orientierung, die wir naturwissenschaftlich nicht wirklich ableiten können. Und das zeigt zumindest uns eine Lücke auf. So, jetzt kann man mit dieser Lücke verschiedenartig umgehen. Mir war nur wichtig, weil du den Wunderbegriff ja zu Beginn eingebracht hattest in die Diskussion, darauf hinzuweisen, dass dieser Wunderbegriff jetzt nicht etwas völlig Absurdes ist, was noch hinzukommt durch die Religion, sondern vielleicht genau diese Lücke bezeichnet, die die Naturwissenschaften tatsächlich immer auch haben. Und auch für Menschen, die eben versuchen, mit einer skeptischen Haltung, wie Hume sie hatte, auf die Naturwissenschaften anzuwenden.
Ja, das ist aber dann ein anderer Wunderbegriff als der von Hume verhandelte.
Genau. Das war ja mein Punkt. Also der
Ja.
Wunderbegriff ist nicht, es gibt die naturwissenschaftliche Beschreibung und dann kommt ein Wunder und dann gibt es wieder die naturwissenschaftliche Beschreibung. Das ist ein triviale, also das ist eine absolute und triviale Vorstellung. Und diese Menschwerdung Gottes sagt nicht, es gibt die Naturwissenschaften und dann gibt es plötzlich was anderes und dann kommen wieder die Naturwissenschaften, sondern die besagt, alles das, was wir naturwissenschaftlich denken, ist noch eingeklammert. Also das kann morgen ganz anders sein. Und also das relativiert sozusagen dieses naturwissenschaftliche Erkennen so fundamental, dass es im Alltag keine Rolle spielt. Also
Ja, also was mich tatsächlich mit einer tiefen Skepsis erfüllt, ist, dass du über dieses andere immer so redest, als ob damit auch die Vernunft dispensiert sei. Also wenn wir über Handlungsmaximen oder über die gesellschaftliche Verständigung auf Grundwerte oder Menschenrechte oder sowas reden, dann ist das nicht in erster Linie Zuständigkeit der Naturwissenschaft, da stimme ich schon zu. Aber da schalten wir doch nicht die Vernunft aus. Die Vernunft ist trotzdem
nein.
anwendbar und die
Ja.
Verständigung findet argumentativ statt. Und
Ja.
da kannst du doch nicht sagen, ja, aber dann vielleicht gibt es mal irgendwas, was alles aus den Angeln hebt und dann ist eben einer auferstanden, dann ist alles ganz anders. Also so geht es doch nicht. Also.
Ja, d'accord, ist ein bisschen steil formuliert, nehme ich auch gerne zurück. Um dieses, was da anders ist, muss man ringen. Das wäre jetzt tatsächlich auch eine aufklärerische Haltung, auch eine Haltung der Vernunft, dass man nicht leichtsinnig sagt, naja, kann alles auch ganz anders sein, ist beliebig. Dann wird es wirklich wiederum mystizistisch und auf den Hume-Text bezogen, wäre es halt eben, könnte es einen Vorwurf gegenüber der traditionellen Religion. Das würde ich nicht behaupten. Ich glaube, wir müssen immer, auch wenn wir von Gott reden, unseren Verstand anstrengen. Und es ist gerade besonders anstrengend, wenn wir über die gewohnten und sicheren Pfade des alltäglichen Lebens hinausgehen. Aber dass wir darüber hinausgehen, es entspricht nicht einfach einer Willkür, sondern entspricht einem Bedürfnis, das wir haben und auch den Lücken, die wir spüren, selbst wenn wir nicht religiös sind. Und das war das, worauf ich hinaus wollte. Also die Vernunft auch als eine skeptische und kritische Erkenntnisform gewendet gegen eine naturalistische Vorstellung, die Welt sei nur durch die Naturwissenschaften zu beschreiben.
Also gut, da haben sich natürlich im Laufe der letzten 250 Jahre tatsächlich die Hintergrundbedingungen des Diskurses geändert.
Ja.
Das ist richtig. Ich will aber vielleicht eines nochmal festhalten. Also, was da bei Hume verhandelt wird, ist ja im Grunde das, was man als Designargument kennt, was ja von Kreationisten bis heute vertreten wird.
Ja.
Ja, würdest du sagen, die protestantischen Theologen haben sich sozusagen von kreationistischen Vorstellungen völlig abgewandt? Also ich meine, Kreationisten verstehen sich ja auch bewusst als Christen, ne? Das wird ja ich denke, auch in manchen Freikirchen vertreten. Wie siehst du diese Auseinandersetzung, ja, innerhalb der Theologie?
Ja, ich glaube, dass in den Mainline-Churches in den USA, aber auch in den protestantischen Kirchen Europas und auch in der katholischen Theologie diese kreationistischen Argumente verworfen werden und nicht ernsthaft diskutiert werden. Es ist eine Möglichkeit, man kann so argumentieren. Das schärfste Argument gegen die Kreationisten ist, sie sind wissenschaftlich komplett unfruchtbar. Das heißt, sie führen zu keinen weiteren Erkenntnissen. Das kann man behaupten und dann war es das auch. Also man bleibt dann das ist ähnlich wie bei der Homöopathie, man bleibt bei dem Zustand, den man einmal eingenommen hat und da ändert sich nichts. Da wird auch nichts, es werden sozusagen nur Argumente geliefert, die helfen, die ursprüngliche Position zu bestätigen. Und das entspricht auch nicht der aufklärerischen Anwendung der Vernunft, die ja eben skeptisch ist, skeptisch gegen alles, auch gegen Naturwissenschaften. Also das würde ich deshalb, glaube ich, kann man auch ablegen. Die Theologie wendet nach meiner Kenntnis kreationistische Argumente nicht an im
Ja,
deutschsprachigen.
also das freut mich natürlich zu hören, wenn das unterdessen so ist, aber gab es nicht bis weit ins 20. Jahrhundert hinein theologische Vorschläge, die sehr wohl von der naturwissenschaftlich erfassbaren Ordnung der Welt auf Göttliches schließen wollten? Also ist nicht Wolfhard Pannenberg zum Beispiel, ist einer, der da immer zitiert wird, der sozusagen nicht im ganz anderen den Kern der Verkündigung gesucht hat, sondern sehr wohl mit Blick auf die Welt.
Ja, Pannenberg hat allerdings nicht die Naturwissenschaften als Grundlage sondern eher die Geschichte als Grundlage für eine Beschreibung göttlichen Handelns genommen. Und hat gesagt, also das Pannenbergsche Argument ist im Kern ja ein historisches, geschichtliches und sagt, wir laufen auf einen Endpunkt einer Geschichte zu, von dessen Ende her wir sagen können, dass alles das, was bisher beschreibbar ist, auch vernünftig sei. Das ist also kein Argument aus den Naturwissenschaften, sondern eher eins aus der Geschichte. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt doch sehr stark angewendet wird. Dass man die Naturwissenschaften ernst nimmt und wichtig nimmt, ist ja klar, das ist unbestreitbar. Die Frage ist, ob man aus ihnen oder aus pseudonaturwissenschaftlicher Sicht, die Kreationisten sind ja keine Naturwissenschaftler, ob man aus pseudo-naturwissenschaftlicher Sicht meint, Gottes Eigenschaften oder dergleichen ableiten zu können, da sehe ich also es mag immer alles geben, also wer weiß, was noch gerade momentan in irgendwelchen kleinen Verlagen veröffentlicht wird, aber das sehe ich nicht in den Grundströmungen der Theologie.
Okay, also da hat dann jedenfalls doch ein kritisches Potenzial gewirkt, in dieser Frage zumindest, ja, das bis auf Hume zurückgeht.
Ja, Hume hat, also das war ja zu Anfang und das würde ich auch nach immer verteidigen. Hume hat mit dieser kritischen Anwendung der Vernunft einen Standard gesetzt, der für uns heute nach wie vor gültig ist. Skeptischer bin ich gegenüber der Forschung, vor allen Dingen der Zeit, also gar nicht mal Hume selbst, aber der Zeit, der Vernunft allzu viel zuzuschreiben. Also man muss also die Vernunft auch kritisch gegen sich selbst wenden. Man muss die Vernunft kritisch gegen die Religion wenden, dafür bin ich tatsächlich ja auch, denn das ist ja auch die Grundlage unseres Gesprächs. Man muss die Vernunft aber auch kritisch gegen die Naturwissenschaften wenden. Also die Naturwissenschaften sind nicht eigentlich sakrosankt, sondern sie
Ja.
erkennen sich ja selbst als einen ständigen Prozess immer weiterführenden Erkennens. Und eigentlich kann man eher ausschließen, was falsch ist, als dass man sagen kann, was richtig ist. Popper'sch gedacht. Also von daher, ich glaube, dass die Naturwissenschaften, dass die Vernunft eine Vorgabe gibt, die wir uns heute befleißigen sollten und die Hume auch gesetzt hat, für die Hume steht.
Ja. kein Einspruch gegen die Selbstanwendung der Vernunft, aber die Naturwissenschaft hat einfach eine Methodik entwickelt, durch Intersubjektivität und gegenseitige Kritik, durch hypothetisches Vorgehen und Bestätigungen, die einfach sehr bestätigte und sehr verlässliche Ergebnisse hervorgebracht hat. Ich würde sagen, weitaus verlässlichere Ergebnisse als eine Theologie aufgrund ihres Vorgehens das jemals leisten kann. Und in der Gewichtung sind wir uns natürlich an manchen Punkten nicht einig. Das war aber zu erwarten.
Ja, aber ich möchte in diesem ersten Satzteil zustimmen. Tatsächlich, das ist die Kraft, die bewundernswerte Stärke naturwissenschaftlichen Erkenntnis, dass sie tatsächlich, sag ich mal, sehr, sehr, sehr resistent ist. Ne? Ich meine, nicht unumstößlich, wie man bei Einstein und anderen Quantenphysik und dergleichen sehen kann. Also da kommen plötzlich neue Erkenntnisformen, neue Paradigmen, die Altes in Frage stellen, aber es ist, also menschheitsgeschichtlich gibt es nichts, was so konsolidiert erscheint wie die naturwissenschaftliche Erkenntnis. Das würde ich auch sagen.
Ja, und also wissenschaftliche Revolutionen stellen ja in Wahrheit nicht alles in Frage, sondern das, was vorher in einem bestimmten Gültigkeitsbereich bestätigt war, das wird ja nicht falsch, sondern es wird dann vielleicht in einer allgemeineren Theorie anders eingeordnet. Insofern ist es schon ein sozusagen ein organisches Wachstum an Erkenntnis. Aber das wäre ein anderes Thema, das uns dann schon über Hume hinausführt. Ich
Genau.
möchte mich eigentlich für heute für das Gespräch bedanken.
Ganz meinerseits, also wir haben ja teilweise festgestellt, mit unterschiedlicher Akzentuierung, dass Hume für uns nach wie vor Standards gesetzt hat, die nach wie vor gültig sind. Und ja, dann werden wir diese auch in weiteren Gesprächen anwenden und ich freue mich auch auf das nächste Gespräch.
Aufklärung bleibt eine Aufgabe. Vielen
Genau,
Dank.
in diesem Sinne, alles Gute.